In gut einer Woche fahre ich nach Israel und werde dort eine Reisegruppe geistlich leiten, so 12 Tage, sind 125 Personen, 3 Busse, und dann haben wir immer die Andachten an den verschiedenen Orten und Plätzen. Und das, da haben wir ein bisschen vorbereitet, und ich möchte ein bisschen von da heraus etwas nehmen für heute Abend, was mich selbst begeistert. Und ich möchte dazu zuerst den Bibeltext lesen und dann ein paar einführende Worte sagen und dann in den Text selber hineingehen. Wer eine Bibel dabei hat und mitlesen möchte, ist herzlich eingeladen. Matthäus Kapitel 7, Vers 24 bis 29. Hier spricht Jesus als Baumeister. Wenn jemand von euch Maurer oder Zimmerer oder Baumeister ist, hier spricht Jesus als Zimmermann und als Baumeister. Übrigens, Zimmermann zur Zeit Jesu war nicht nur ein Zimmermann. Das war, so wie man heute im Englischen sagt, ein Builder. Der hat alles gemacht. Die haben Häuser gebaut. Und das war Jesus. Und da sagt er hier, Matthäus 7, Vers 24, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Das passt ja gut für diese Woche. Wir sind ja viel am Felsen unterwegs. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf dem Sand baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus, und es fiel, und sein Fall war groß. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte und nicht wie die Schriftgelehrten. Das ist das Ende der Bergpredigt. Eine 3 Kapitel lange Predigt, die längste aufgeschriebene Predigt, die wir von Jesus haben. Wie gesagt, Jesus spricht hier als Baumeister, und es ist ja auch gut zu wissen, Jesus baut auch heute Häuser. Der ist immer noch Baumeister. Im Johannes 14, Vers 1 bis 3, da bevor er ans Kreuz geht und aufersteht, sagt er zu seinen Jüngern, Johannes 14, Vers 1, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das heißt, auch Jesus baut auch heute Stätten, Häuser, Wohnungen in dem Sinn, wo wir mit ihm für ewig sein werden. Was mich das letzte Jahr sehr beschäftigt hat, ist hebräisches und griechisches Denken. Wir hier in der westlichen Welt, Europa, wo wir hier wohnen, wir sind geprägt, und das ist nicht unsere Schuld, da können wir nichts dafür, ist auch nicht ein Riesenproblem, aber wir sind geprägt vom griechischen Denken. Die Bibel allerdings ist geschrieben von Hebräern an Hebräer und in der hebräischen Kultur. Und das hebräische Denken unterscheidet sich sehr, in manchen Dingen sehr, vom griechischen Denken. Der Grund, warum wir manchmal mit Bibelabschnitten Riesenprobleme haben, ist, weil wir sie griechisch denken und nicht hebräisch. Das ist jetzt ein großes Kapitel, und da will ich gar nicht groß drauf eingehen, auf die Unterschiede, sondern euch nur in diesem Beispiel zeigen, wie wir es schnell verstehen, aber wie Jesus es im hebräischen Denken gemeint hat. Zum Beispiel das mit dem Haus. Das Gleichnis, das kennen die meisten von uns. Ich habe keine Ahnung, ob du gläubig bist oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob du die Bibel liest oder nicht. Aber wenn du die Bibel ein bisschen kennst, kennst du dieses Gleichnis. Weil das hast du schon im Kindergarten gelernt, im Kindergottesdienst. Da ist der Der dumme Baumeister, der baut sein Häuschen da in der Wüste, im Sand, und das, dann kommt der Regen und dann fällt es um. Oder er baut es am Strand, da beim Sandstrand und so weiter, und dann fällt es um und der Fall ist groß. Und dann ist der kluge Baumeister, der baut es auf einen Felsen, und da ist so ein Felsen, und der baut es darauf, und das hält natürlich. Und übrigens, Felsen sind auch nicht immer so verlässlich, gell? Wissen ja einige auch schon. Am Montag waren viele von uns bei der Bischofsmütze da. Die Bischofsmütze, das ist so ein Wettersteinkalk, die sind von unten nach oben geschichtet. Und da war ich gerade heute mit dem Peter, mit einem anderen Bergführer, geredet. Wir wollten an diesem Tag dorthin gehen, klettern, haben uns aber dann entschieden, woanders hinzufahren. Weil da war eine Tour, eine 4 Seillängen lange Tour innen im Berg, eine senkrechte Höhle. Und an dem Tag, wo wir es gehen wollten, ist der ganze Berg kollabiert. Der ganze Berg ist abgebrochen, jetzt ist die Höhle außen, jetzt kannst du es halt außen klettern. Nicht mehr so was Besonderes. Aber auf jeden Fall, immer wenn ich auf der Bischofsmütze oben bin, schreibe ich rein einen Vers aus Jesaja, wo Jesaja sagt, es mögen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade wird nicht von euch weichen. Das heißt, die Berge weichen, auf die ist kein Verlass. Aber Gott sagt, auch wenn die Berge weichen, kein Problem. Meine Gnade wird nicht von euch weichen. Die ist wesentlich verlässlicher und viel größer. Aber dieses Bild von diesem Haus am Sand und Haus am Felsen ist so, mit dem wir aufwachsen und so, wie wir es in der Regel verstehen. Aber da muss uns jetzt bewusst sein, Hebräer, und Jesus sprach zu Juden, zu Hebräern, die haben ihre Häuser nicht in der Wüste gebaut am Sand. Und ein Hebräer hat auch sein Haus nicht am Strand gebaut, da wo Sandstrand ist. Sondern gerade da in der Landbevölkerung, da gab es diese Dörfer und Siedlungen. Man hat sein neues Haus immer in einer Siedlung oder im Dorf gebaut. Und in der Regel hat man bereits auf Steine gebaut, wo bereits Vorfahren ihre Häuser hatten. Da gab es relativ viele Schichten, auf denen gebaut wurde. Das ist der Fakt in Israel. Und ich weiß nicht, wer von euch schon in Israel war, aber zum Beispiel in Bethesda in Jerusalem finden wir 30 Schichten von verschiedenen Epochen, wo immer wieder drauf gebaut wurde. Oder die Via Dolorosa, der Leidensweg in Jerusalem. War schon jemand mal dort? Kann ich mal sehen? Doch, ein paar. Dann wisst ihr es wahrscheinlich. Die wahre Via Dolorosa liegt 15 Meter tiefer, weil auf dieser Via Dolorosa nur in den letzten 2000 Jahren wurden Schicht um Schicht gebaut, wieder zerstört, gebaut, damit 15 Meter, das ist eine halbe Seillänge. Das ist ganz schön viel, wie weit das schon drunter ist. Und es ist wichtig, das zu verstehen, weil wenn Jesus zu Hebräern spricht, baut euer Haus nicht auf Sand, was er eigentlich damit gemeint hat, ist, baut euer Haus nicht auf den Traditionen eurer Väter. Da gibt es viele Schichten mit Sand, mit Gestein und so weiter. Baut euer Haus nicht darauf, sondern baut euer Haus auf Fels. Und Fels steht in der Bibel ausschließlich immer nur für Gott. Petrus ist der Felsbrocken oder der Stein, aber nicht der Fels. Fels, Petrus und Petra sind zwei verschiedene griechische Worte. Auf jeden Fall, was Jesus hier sagt ist, wenn du dein Haus baust, bau dein Haus nicht auf den Traditionen, in dem Fall auf jüdischen Traditionen, Schicht für Schicht, Stein für Stein, Sand für Sandschicht, sondern geh zum wahren Fels, bau dein Haus, dein Leben auf Gott selbst. Womit Jesus am meisten zu kämpfen hatte in seiner Zeit, war mit der jüdischen Menschenlehre. Schlagt es mal auf, Matthäus Kapitel 15 zum Beispiel. Ich zeige es euch nur, hier ist es schön formuliert. Du findest es fast in jedem Kapitel, gerade im Matthäus-Evangelium. Matthäus 15, Vers 1. Dann kommen Pharisäer und Schriftgelehrte von Jerusalem zu Jesus und sagen, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Seht ihr, ihr Problem war, im jüdischen System hat man Schicht auf Schicht gebaut. Die Tora, das Alte Testament, war nicht mehr alleine, sondern da gab es viele Schriften um die Tora, Talmud und viele andere. Und da hat er gesagt, wenn du ein wirklicher, gläubiger Mensch bist, dann musst du dir deine Hände waschen. Das war wichtig. Was sagt Jesus weiter unten? Wir gehen jetzt gar nicht auf das Argument ein, ich will euch das nur zeigen hier. Er sagt hier im Vers 7, Heuchler, Treffen hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich. Warum? Und hier ist der Punkt. Weil sie als Lehren Menschengebote lehren. Kommt ruhig rein, da vorne ist nur alles frei. Setzt euch da hin. Was war das Problem in diesem Fall hier? Sie haben Menschengebote gelehrt. Und das sind die Schichten, von denen Jesus hier spricht. Baut euer Leben nicht auf Menschentradition, auch nicht auf jüdischer, sondern geht zum Fels selbst. Seht ihr, auch wir leben in Gefahr, egal von welcher Kirchengemeinde du kommst, unser Leben Stück weit auf den Traditionen zu bauen. Was tut man als guter Christ? Das lernt man als junger Mensch vielleicht. Du hältst deine stille Zeit. Das ist ja nicht schlecht. Aber wenn das zum einzigen Gebot wird, kann es Menschengebot sein. Man geht Sonntag in die Kirche. Das ist eine super Sache. Sollten wir tun. Wenn du aber dein Leben auf den Gottesdienst baust, kann sein, dass du auf Menschengebot baust, aber nicht auf Gott. Und da gibt es viele Schichten von Menschengeboten. Manche christliche Gruppen haben mehr Schichten, andere vielleicht ein bisschen weniger. Aber die Botschaft ist dieselbe. Bau dein Leben nicht auf Menschengebote, sondern bau sie auf Gott. Das ist die, und was er sagt hier, ihr müsst nicht durch die Traditionen der Väter geboren werden, sondern ihr müsst von Neuem geboren werden. Ihr müsst von Gott hergeboren werden. Es genügt nicht, auf den Traditionen der Väter geboren zu werden. Übrigens zur neuen Geburt, das ist ja auch interessant, in der jüdischen Tradition gab es 6 Anlässe, die als Neugeburt interpretiert wurden. Zum Beispiel als Jude wurdest du neu geboren, so wurde das genannt, bei der Beschneidung. Das war eine neue Geburt. Wenn ein Kind beschnitten wurde, jetzt bist du im Volk Israel, jetzt bist du von Neuem geboren. Die zweite Wiedergeburt war die Bar Mitzwa. Beim Jungen mit 13 Jahren, beim Mädchen mit 12, da ist es die Bat Mitzwa. Und da wirst du mündig, da wirst du von Neuem geboren, als 12- oder 13-Jähriger. Dann bei der Hochzeit wirst du von Neuem geboren. Du beginnst ein neues Leben in der Gemeinschaft mit den anderen Menschen. Wenn du Leiter einer Schule wurdest, interessanterweise, wurdest du vom Neuen geboren. Das war eine neue Aufgabe. Wenn jemand zum König gekrönt wurde, wurde er auch neu geboren. Und auch wenn ein Heide ein Jude wurde, ein Proselyt. Das war auch Wiedergeburt. Nikodemus zum Beispiel, der kannte all diese Wiedergeburten. Aber Jesus sagt, Nikodemus, das sind nur Schichten der Väter. Nikodemus, du musst vom Heiligen Geist geboren werden. Sonst kannst du nicht in das Himmelreich kommen. Johannes Kapitel 3. Die jüdische Wiedergeburt, das sind die Traditionen der Väter. Das sind die Schichten, das ist der Sand, auf dem du baust. Du musst zum Felsen, du musst von Gott geboren werden. Es ist hochinteressant, die Wiedergeburt. Ein Mensch muss von Neuem geboren werden, sagt Jesus, sonst kann er nicht in das Reich der Himmel kommen. Übrigens, Jesus sagt nicht, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann ist es extrem schwierig, in den Himmel zu kommen. Er sagt auch nicht, es ist super schwierig. Er sagt, du kannst nicht. Der Mensch muss von Neuem geboren werden, von Gott selbst geboren werden. Die Wiedergeburt, nur nebenbei, ist das Schönste, was ein Mensch erfährt. Die von euch, die wiedergeboren sind vom Geist, die wissen das. Es ist das Schönste, was einem Menschen passieren kann, aber es ist gleichzeitig die anstößigste Lehre des Christentums. Weißt du, normalerweise haben Menschen am Pfarrer nicht viel auszusetzen, solange er über Sünde predigt, über Liebe, ganz hingegeben, ist alles okay. Aber sobald ein Pfarrer den Unterschied macht zwischen Wiedergeborenen und Nicht-Wiedergeborenen, dann haben sie eine Menge an diesem Pfarrer auszusetzen. Die Wiedergeburt treibt dich entweder in die liebenden Arme Jesu oder es treibt dich zur Weißglut. Eins von beiden. Es ist die härteste Lehre des Christentums, die Wiedergeburt. Und es unterscheidet den wiedergeborenen Menschen vom nicht wiedergeborenen Menschen. Jesus ist ja ganz klar, da redet er nicht herum, er sagt, Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Nikodemus war dann so perplex, hat er gesagt, ja, wie soll das gehen? Soll ich etwa in den Leib meiner Mutter wieder hineingehen und nochmal geboren werden? Diese Antwort war entweder naiv oder dumm oder frech. Aber er war perplex. Er wusste nicht mehr, was er sagen soll. Und dann erklärt Jesus, wie es mit der Wiedergeburt geht. Er sagt, du kannst es nicht erklären. Es ist wie der Wind. Du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Aber du weißt, er ist da. So erklärt es Jesus. Und weißt du, Wiedergeburt kannst du nicht erklären. Die kannst du nur erleben. Dasselbe, wenn du dich verliebst in jemand. Du weißt, es ist so. Aber man kann es nicht erklären. Denn doch ist es eine Realität. Es ist zum Beispiel so, religiös kann man mit fast allen Menschen reden. Ich gehe abends gern mal in eine Bar. Ich habe auch meine Frau in einer Bar kennengelernt. Ich war der Barkeeper. Und ich fühle mich da wohl. Ich habe die Menschen gerne da. Die meisten von ihnen haben mit Glauben nichts am Hut. Aber das Schöne ist, wenn sie dann so 3, 4 Bier haben, dann reden sie auch über den Glauben. Dann trauen sie sich darüber zu reden. Und es ist oft, da sind sie ehrlich. Das ist oft ganz nett, muss ich sagen. Und das ist aber interessant. Wenn ich dann zum Beispiel mit jemandem rede und sage, du weißt was, es wäre doch nicht schlecht, lies ab und zu mal in deiner Bibel. Weißt du, was die meisten mir sagen? Sagen sie, was ist Hans-Peter eigentlich? Ich glaube, du hast recht. Ab und zu mal Bibel lesen, das wäre echt nicht schlecht. Sag ich, warte was, wenn ich ihnen sagen würde, du geh, komm wieder mal in die Kirche. Weißt du, was sie sagen? Eigentlich hast du recht, ich muss wieder mal in die Kirche gehen. Ich schaue das überhaupt nicht. Oder wenn ich sage, du gib ein bisschen Geld da die armen Kinder. Ich war da gerade jetzt in Afrika und habe so viele arme Kinder gesehen. Wäre es nicht gut, ein bisschen sagen sie, ja, eigentlich, na, das war vollkommen recht. Aber weißt du was, wenn ich zu dem sage, du musst vom Neuen geboren werden, dann schaut er mich an wie ein Esel und hat keine Ahnung, wovon ich rede und er wird eventuell zornig. Denn der Mensch erkennt, hier ist ein Punkt, da geht es nicht mehr um Religion, da geht es nicht mehr um Regeln und um Schichten von Menschen gemacht. Hier geht es um mein Herz. Hier geht es um mein Leben. Und darum redet nie um die Wiedergeburt herum, denn sonst redest du nur um den Brei. Es ist eine zentrale Aussage. Und Jesus sagt, ihr müsst durchdringen zum Fels, zu mir selbst. Jetzt ist es hochinteressant, was meint Jesus genau mit dem Fels? Jetzt haben wir den Sand besprochen, menschliche Tradition, Religion, religiöse Regeln, alles nicht schlecht, aber das genügt nicht. Jüdische Wiedergeburten, alles Mögliche. Und jetzt, was ist der Fels? Und hier ist es hochinteressant, wo hat Jesus über den Fels geredet? Und das ist in Matthäus 16, das ist in Caesarea Philippi. Schlag auf Matthäus 16 und Vers 13. Und dann wiederum, wenn wir das Neue Testament, wenn du es ein bisschen studieren möchtest, darum haben wir Bibelschulen. Hochinteressant, wo hat Jesus etwas gesagt? Denn das hat einen riesen Einfluss auf das, was er sagt. Im Matthäus 16 und Vers 13, als aber Jesus die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn Gottes ist? Sie aber sprachen, einige sagen Johannes der Täufer, andere sagen, du bist der Elia, wieder andere sagen, du bist der Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und die Hadespforten oder die Pforten der Hölle, wird es auch übersetzt, werden sie nicht überwältigen. Jetzt ist das Faszinierende. Wo hat Jesus das gesagt? Über den Fels, über die Pforten der Hölle? Nämlich in Caesarea Philippi. Das ist eine relativ kleine Ortschaft am Fuße von Berg Hermon. Da ist das, das sind die Golanhöhen. Der Hermon, der ist übrigens ganz schön hoch. Da gibt es sogar ein Skigebiet. Und unten am Fuß ist Caesarea Philippi. Und Jesus ging mit seinen Jüngern vom See Genezareth 40 Kilometer nördlich. Jesus hatte gute Kondition übrigens. Die sind ganz schön weit gegangen. Wenn du mal liest, und sie gingen von da nach da, dann schau mal nach, wie weit das ist. Die sind ganz schön weit gelatscht. Und er ging speziell nach Caesarea Philippi, um ihnen diese Botschaft zu geben. Warum? Warum geht er da 40 Kilometer nördlich, nur um seinen Jüngern die Botschaft zu geben? Das hat einen Grund. Und zwar Caesarea Philippi, wie der Name schon sagt, war eine Ortschaft des Kaiserkults Caesarea, und es war der Ort von Kult, wo ein heidnischer Götze angebetet wurde, und zwar der Gott Pan. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, Pan, der Pan-Kult. Und in Caesarea Philippi, da gibt es eine Felswand, das ist eine Art Tor, das ist so eine Halbhöhle. Ich habe das Bild zwar mitgenommen, aber der Computer kann es nicht auflösen, tut mir leid. Hier ein Bild von Gott Pan. Unten hat er so Ziegenfüße, so in der Tradition halt, oben eine Menschengestalt. Von Pan haben wir übrigens auch die Panflöte, weil er mit dieser Flöte Leute inspiriert hat und so weiter. Von Gott Pan haben wir auch das Wort Panik nebenbei gesagt, weil er ein sehr furchterregender Götze war, der Panik verbreitet hat. Und dieser Gott Pan oder dieser Götze Pan war an diesem Ort, wo eine Quelle rauskommt, wo dieses Tor ist. War jemand schon mal dort übrigens? Ja, ein paar von euch, zwei, drei. Und an diesem Ort ist es, wo Jesus mit höchster Wahrscheinlichkeit, weil wir wissen nicht genau, wo er stand in Caesarea Philippi, wo er gesprochen hat über die Pforten der Hölle. Und was Jesus hier im Prinzip gesagt hat: selbst der Kaiserkult und selbst jeglicher Götzendienst werden das Reich, mein Reich, nicht überwältigen. Die Pforten der Hölle werden mein Reich nicht überwältigen. Es war nämlich interessant, dieser Ort dort in Caesarea Philippi, der wurde von gläubigen Juden vermieden. Kaiserkult und Götzendienst. Und genau dort geht Jesus hin, um diese Botschaft zu predigen. Jemand hat auch mal gesagt, das hat mir gefallen, wenn wir vor 2000 Jahren gelebt hätten, zur Zeit Jesu, kannst du es wieder weggeben, danke Philipp, Alex. Wenn wir zur Zeit Jesu gelebt hätten und wir hätten eine Wette abgeschlossen, wer wird die Zukunft mehr beeinflussen? Das römische Weltreich in all ihrem Herrlichkeit und Macht oder ein Zimmermann mit ein paar Fischer? Wer wird die Zukunft mehr beeinflussen? Wir hätten alle, glaube ich, ohne Ausnahme aufs Römische Reich gewettet. Und doch interessanterweise heute, 2000 Jahre später, nennen wir unsere Hunde Cäsar und Nero und unsere Kinder nennen wir Johannes, Jakobus, Maria und Markus. Seht ihr, was hat unsere Welt mehr beeinflusst? Jesus hat gesagt, all diese Dinge werden mein Reich nicht überwältigen. Und noch etwas, aus dieser Panhöhle, aus diesem Ort dort, entspringt eine Quelle, einer der drei Zuflüsse für den Fluss Jordan. Es ist lebendiges, es ist frisches Wasser. Und was Jesus an diesem Ort sagt, inmitten vom Götzenkult dieser Welt und Menschenanbetung dieser Welt, ist eine lebendige Quelle, durch die ich in dieser Welt regieren werde. Und darum lesen wir zum Beispiel schlag es mal auf, 1. Korinther 10. Es ist faszinierend, wie die Puzzle oder die Puzzleteile, wie er sagt, zusammenkommen, wenn man es aus jüdischer Perspektive lernt zu sehen. Dann versteht man, aha, darum hat Jesus das gesagt. Ah, darum hat Paulus, das war selbst ein Jude, darum hat er das gesagt. Und im 1. Korinther Kapitel 10, die Verse 1 bis 4, da schaut Paulus zurück auf die Zeit des Exodus. 1. Korinther 10, Vers 1 bis 4. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Er redet vom Exodus, von dem zweiten Buch Mose, vom Auszug aus Ägypten. Vers 2. Und alle in der Wolke und im Meer und auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen. Habt ihr ein Problem? Ha? Bitte? Ja, lass doch den Käfer. Der hat auch seine Berechtigung, gell? Der Arme. Habt ihr ihn getötet oder nicht? Ah, nicht. Okay. 1. Korinther 10, Vers 2. Er erinnert sie, ihr seid alle unter einer Wolke, alle durchs Meer. Und dann sagt er im Vers 3, ihr habt alle dieselbe geistliche Speise gegessen. Und Vers 4, und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Das heißt, bereits zur Zeit des Exodus war der Fels, von dem das Wasser kam, das lebendige Wasser, das war der Christus. Und da ist ja auch faszinierend, das könnt ihr selber nachlesen, aber in 2. Mose 17, da musste Mose diesen Fels schlagen, und Wasser kam heraus. Und dann im 4. Mose 20, kannst nachlesen, hat Mose im Ungehorsam den Fels wieder geschlagen. Darum durfte er nicht ins gelobte Land, sondern er hätte mit diesem Fels nur reden sollen. Und jetzt kommt das Faszinierende. Hier in Caesarea Philippi sagt Jesus Folgendes zu seinen Jüngern. Schlagt nochmal auf Matthäus 16. Und da sagt er dann im Vers 21, das ist in Caesarea Philippi, er hat gerade über die Pforten der Hölle geredet, und jetzt im Vers 21, von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet. Er muss geschlagen werden. Der Fels wird geschlagen, von dem das Wasser kommt. Und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und jetzt kommt Petrus in seiner menschlichen Art, die man durchaus nachvollziehen kann. Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagt, Gott behüte dich, Herr, dies wird dir keinesfalls widerfahren. Er meint es ja gut. Das Menschliche ist oft so gut gemeint und doch so teuflisch. Vers 23, er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Und dann sagt Jesus, Vers 24, dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Caesarea Philippi ist ein Wendepunkt im Leben. Da fragt Jesus, wer sagen die Leute, dass ich bin? Und sie sagen, ja, der und der und der. Und dann fragt Jesus, und wer sagt ihr, dass ich bin? Übrigens, wenn ich dich persönlich fragen darf, wer sagst du, dass Jesus ist? An die Frage dürfen wir nicht vorbei. Nicht, was die anderen denken, nicht, was der sagt. Was sagst du, wer Jesus ist? Das fragt Jesus. Und nachdem Petrus antwortet, sagt Jesus dann, ich muss viel leiden. Ich muss geschlagen werden. Ich werde gekreuzigt. Aber ich werde auferstehen und dann fordert er sie auf, ihm nachzufolgen. Und Jesus sagt, wenn ihr erkennt, wer ich wirklich bin, dann folgt mir nach. Und übrigens, nachfolgen heißt nicht nachdenken. Es heißt nachfolgen. Es heißt sein Leben geben, nicht meine Gedanken hingeben. Jesus sagt, ihr ehrt mich mit den Lippen, aber euer Herz ist weit von mir. Wo ist euer Herz? Wo ist dein Leben? Es ist eine Willensentscheidung. Wisst ihr, was heute unser Problem ist? Wir haben jede Menge Theologie. Aber wie sieht es mit der Nachfolge aus? Einer hat es mal so schön gesagt, ich habe kein Problem mit den Passagen in der Bibel, die ich nicht verstehe. Aber ich habe ein Problem mit den Passagen, die ich verstehe, aber sie nicht tue. Die sind mein Problem. Nicht, die ich nicht verstehe. Und in der Nachfolge entscheidet sich, ob Christsein für mich eine Sache ist für einen Feiertag und für nette Stimmungen und für Dauernhoffreizeit. Oder ist Christus für mich mein Leben? Folge ich ihm mit meinem Leben nach, nicht mit einer Freizeit? Ein letztes Wort noch. Schlagt auf Johannes 12. Johannes 12, das ist, wo Jesus erkennt, wo die Zeit kommt, dass er weiß, jetzt geht es ans Kreuz. Und dann sagt er im Johannes 12, Vers 25 und 26, wer sein Leben liebt, der verliert es. Und wer sein Leben in diesem Und wer sein Leben, ich habe es so dick unterstrichen, dass ich es nicht mehr lesen kann. Wer sein Leben um meinen Willen verliert oder so ähnlich, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Ich habe einmal so einen roten Stift gehabt, der ist so dunkel. Außerdem sehe ich ihn nicht mehr so gut. Und Vers 26, dies ist eigentlich der Vers. Wenn mir jemand dient, und das ist so entscheidend, so folge er mir nach, denn wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Dieser Vers, den habe ich mir deshalb so dick angestrichen, weil der hat mich mal so angesprochen. Ich habe bemerkt, in der Früh werde ich munter und dann bete ich, lieber Herr Jesus, das und das und das habe ich heute vor. Bitte komm mit mir. Wer ist hier der Meister? Ich bin der Meister. Ich gebe vor, wo ich hingehe, aber Jesus, es wäre ganz nett, wenn du mitkommen würdest und mich unterstützt. Ich bin der Meister und er ist der Diener. Und Jesus sagt hier im Vers 26, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach, denn wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Und darum das Gebet sollte eigentlich lauten, Herr Jesus, hier ist mein Plan. Ich habe keine Ahnung, Herr Jesus, ob das dein Plan ist. Ich möchte dir nachfolgen. Herr, zeige mir, wo du hin willst, denn ich will dir nachfolgen. Ich will dein Diener sein. Aber wir haben die Geschichte umgekehrt. Wir sind zum Meister geworden und Jesus ist derjenige, der uns unterstützen soll in unseren Ideen. Und darum sagt Jesus hier in Matthäus, wer mir nachfolgt, das sagt er im Kapitel 16 als letztes noch, da sagt er, Vers 24, Jesus sprach zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Übrigens, Jesus sagt nicht, wer mir nachfolgen will, der nehme mein Sofa auf sich und folge mir nach, sondern mein Kreuz. Nachfolge ist nicht immer Gesundheit, Glück und Freude. Nachfolge ist manchmal auch Leid. Das ist kein Leid, das uns kaputt macht oder gar belastet. Denn Jesus sagt einmal, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Aber es ist auch mal eine Last. Sie ist nicht schwer, weil Christus sie trägt, wenn er der Herr ist. Aber ich darf mit ihm tragen. Der nehme mein Kreuz auf sich, nicht die Couch. Und wenn Jesus dann sagt, wer sein Leben verliert, der wird es erhalten. Und dann noch ein ganz persönliches Wort. Was ist es, was du vielleicht verlieren sollst, um dein Leben zu erhalten? In Johannes 21 sagt Jesus zu Petrus, er wird mich mit seinem Tod verherrlichen. Sogar dein körperlicher Tod kann Jesus verherrlichen. Ewald hat heute in der Früh Philipper 1 zitiert, wo Paulus sagt, mein Leben ist Christus, Sterben ist mein Gewinn. Es ist ein Gewinn, denn ich will bei Christus sein, nicht weil ich lebensmüde bin. Das wäre viel besser, sagt Paulus. Und wir können selbst den körperlichen Tod Jesus verherrlichen. Es gibt aber auch andere Tote, Tode. Nicht Tote gibt es auch, aber auch Tode, die wir sterben müssten, um Jesus zu verherrlichen. Es kann manchmal sein, dass Jesus sagt, ich möchte deinen Besitz, so wie zum reichen Jüngling. Und ich schätze Leute, die, wenn sie von Gott angerührt werden, sagen, ich verkauf's und ich gehe dahin, wo Gott mich haben will. Ob die dann erfolgreich sind oder versagen, ist irrelevant. Denen gratuliere ich immer zu dem Mut, den sie hatten, Gott zu vertrauen. Es kann auch sein, dass es ein Festhalten an alten Gewohnheiten ist. Das hört man dann oft, wo einer sagt, ja, so bin ich halt. Ja, musst du wirklich so sein? Ist es nicht möglich, dass Gott dich ändern kann? Hältst du fest daran? Oder sagst du, Herr, ich will belehrbar werden. Ich will dir das geben, diese Gewohnheit. Es kann auch sein, und das ist eines der schwierigsten Dinge, der Tod deines Traumes. Der Traum, einmal zu heiraten. Einige von euch werden nie heiraten. Ist ein Traum, den du hast, aber vielleicht musst du den Traum abgeben. Ist ja auch interessant, selbst unsere eigenen Kinder, die wir erziehen, da reden wir immer so, wir sagen, wann du heiratest. Wir sagen ja gar nicht, ob du mal heiratest. Das ist komisch unter Christen. Wir tun so, als ob heiraten eine hundertprozentige Gewissheit wäre, was jeder haben muss, um glücklich zu sein. Und vergessen, dass Jesus selbst nie verheiratet war. Paulus auch nicht und viele andere auch nicht, aber ein sehr erfülltes und glückliches Leben führten. Seht ihr, es ist oft das Aufgeben eines Traumes, wo ich sage, Herr, ich gebe ihn dir hin. Wer sein Leben erhält, der wird es verlieren. Denn wenn du es nicht bekommst, wirst du bitter. Und damit hast du dein Leben verloren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, wenn er sagt, Herr, ich gebe es dir, der wird alles gewinnen. Kann auch sein, dass es Jesus dir gibt. Aber bist du bereit, es ihm hinzulegen? Seht ihr, das ist, wo es praktisch wird, was Jesus hier sagt in Caesarea Philippi. Caesarea Philippi ist ein Ort der Entscheidung. Wer ist Christus? Erstens. Und zweitens, will ich ihm nachfolgen? Oder nur nette Stunden genießen? Das ist die Frage. Und an die Frage sollten wir uns nicht vorbeischummeln, sondern ihn wirklich ernst nehmen. Und wir haben nichts zu verlieren. Wir können nur gewinnen. Das ist das Gewaltige bei der Nachfolge Jesu. Ich bete noch. Lieber himmlischer Vater, es ist einfach spannend zu lernen, wie du mit uns leben möchtest, Herr Jesus. Herr, es ist so spannend, in deiner Nachfolge zu stehen, weil wir nie wissen, was du morgen vorhast. Und wir dürfen wissen, was immer geschieht. Es dient uns tatsächlich zum Besten. Ob es Leid ist, ob es der Tod ist, ob es Freude ist, ob es etwas ist, was wir genießen. Beides, Herr, zu deiner Zeit ist gut und dürfen wir mit Danksagung aus deiner Hand nehmen. Herr, ich danke dir, dass wir nicht aufgefordert sind, die Bibel zu lesen und mehr zu wissen. Dass wir nicht aufgefordert sind, intellektuell zu verstehen, wer Gott ist, sondern dass wir dir nachfolgen. Unser Leben dir geben und auf dich, auf den Felsen bauen. Nicht auf christliche Traditionen, sondern auf den Felsen selbst, auf Christus. Und Herr, nachdem du geschlagen bist, brauchen wir nur noch mit dir reden. Auf dich hören, mit dir rechnen, dich einbeziehen in den Alltag unseres Lebens. Und dafür danke ich dir. Herr, danke für die Gruppen, die jetzt da sind. Danke für jeden Einzelnen. Und ich bete, dass die Zeit eine Zeit werden und sein möge, wo wir neu angerührt werden, neu angesprochen von deiner unendlichen Liebe. Uns neu lernen zu freuen an dir. Neu lernen, unser Leben abzugeben ohne dich und das Leben in Gemeinschaft mit dir zu gewinnen. Danke, Herr, jetzt für den Abend, für das Miteinander, für dein Wort, für deine Gegenwart, für deinen Heiligen Geist, der die Worte in Wahrheit verwandeln kann und unser Herz erneuern. Herr, ich bete auch, dass wir ernsthaft darüber nachdenken, ob wir von Neuem geboren sind, vom Geist, vom Felsen selbst das Wasser empfangen haben, das Leben, das nur von dir kommt, oder ob wir nur religiös sind. Herr, du zeigst uns das, wenn wir ehrlich vor dir treten. Und ich bitte, dass wir alle den Mut haben, ehrlich zu sein und keine Heuchler. Nicht vorgeben, etwas zu sein, was wir nicht sind, sondern ehrlich vor dir und vor Menschen. Und ich bete all das im Namen unseres lieben Herrn und Heiland, Jesu Christi. Amen.